Hier hören wir David, wie er getrost ist in Leben und Tod. Ich bin dankbar für die Gelegenheit zu predigen und das ist die Entscheidung von Dieter und mir, denn eigentlich war angekündigt, dass Dieter auch die Serie über die Familie fortführt. Wie kommen wir jetzt zu Psalm 16? Nun, wir denken beide sehr an Bernd. Unser Bruder Bernd ist in der Klinik und hat eine Herz-OP vor sich. Und die findet morgen statt. Und das ist nicht nur die Sache von Bernd und auch Ilse Maria, sondern von uns allen. Weil wir sind ein Leib. Wir sind Glieder eines Leibes und so sind wir alle beteiligt. Und wir sind vor allem dankbar dafür, und das möchte ich auch deutlich sagen, ich bin dankbar für diese Art der Behandlung. Ich bin dankbar, dass Bernd geholfen werden kann durch diese OP. Und wir beten auch für eins, nämlich, dass Bernds Leben dadurch erhalten wird. Auf der anderen Seite ist es für Bernd auch ein Anlass, sich auf einen möglichen Abschied vorzubereiten. Das ist ihm bewusst geworden und er hat deutlich gesagt, ich bin bereit zu gehen. Und so habe ich mich selbst gefragt, einfach in dieser Situation, kann ich dem Tod ins Auge sehen? Bin ich getrost im Leben und im Tod? Und heute trage ich auch diese Fragen an dich heran. Und du fragst dich vielleicht, muss das sein? Willst du jetzt, dass ich tatsächlich über den Tod nachdenke? Das kommt schon auch früh genug. Warum jetzt über den Tod nachdenken? Ja, wir müssen das. Das finden wir, und ihr kennt diesen Vers in Psalm 90 von Mose. Psalm 90, Vers 12 lese ich euch vor. Da heißt es, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder Luther übersetzte, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also Klugheit kommt daher, dass wir über den Tod nachdenken. Und das war auch die Tatsache für einen jungen Mann, der 19 Jahre alt war. Ja, als 19-Jähriger hat Jonathan Edwards verschiedene Entschlüsse gefasst. Und einer seiner Entschlüsse war, das hat er mit 19 Jahren geschrieben, Zitat, entschlossen, bei allen Gelegenheiten viel über mein eigenes Sterben nachzudenken und über die gewöhnlichen Umstände, die den Tod begleiten. Ein 19-Jähriger, der gesagt hat, ich will ständig an meinen Tod denken. Warum? Steve Lawson drückt es so aus. Niemand ist bereit zu leben, bis er bereit ist zu sterben. Niemand ist bereit, wirklich für das Richtige zu leben, wenn er nicht bereit ist zu sterben. Die Frage ist, ist dein Leben so eine Flucht vor dem Thema Tod? Oder ist es ein bewusstes Zugehen auf den Tod, weil du weißt, dass du eine Hoffnung hast, die über den Tod hinausgeht. Getrost sein. Getrost ist so, wie kann man das in anderen Worten sagen, wenn man zuversichtlich ist, wenn man keine Angst hat. Man sagt, alles in Ordnung. Das ist getrost sein. Und das ist mein Anliegen heute Nachmittag für jeden von uns. Dass wir getrost sind im Leben und im Tod. Denn das war auch für David der Fall. Wir sollen nicht nur über das Sterben nachdenken, nein, wir müssen uns auch bewusst machen, Gott, unser Gott führt uns in Todesgefahr. Wir wollen das nicht überdramatisieren, aber für Bernd ist das jetzt eine Realität. Er weiß, es kann so oder so ausgehen. Wir wissen, Mose wurde bedroht, von dem eigenen Volk gesteinigt zu werden. Ein Elia wurde bedroht von der bösen Königin Isabel und Isabel wollte ihn tot sehen. Wir sehen außerdem Daniel, der Prophet Daniel, der zu den Löwen geworfen wurde, damit sie ihn zerfleischen. Ein Hiskia wurde sterbenskrank. Und Petrus saß im Gefängnis und wusste, am nächsten Tag ist meine Hinrichtung. In all diese Situationen hat Gott sie geführt. Und das ist auch für uns der Fall. Das mag auch für uns sein, dass Gott uns in Todesgefahr führt. Und vielleicht haben das auch manche von euch schon erlebt. Bei dir mag jetzt gerade keine Herz-OP anstehen, aber ist dein Leben nicht auch genauso zerbrechlich? Und so ist es hilfreich und nötig, dass wir jetzt unsere Beziehung zu Gott prüfen. Es ist hilfreich, weil du dieses Vertrauen auf Gott in allen Bereichen brauchst. Gottvertrauen braucht man in der Todesgefahr. Aber Gottvertrauen brauchen wir auch für alle anderen Situationen. Deswegen ist es so hilfreich. Und es ist nötig, weil das dein letzter Tag sein könnte. Auch wenn du das nicht so gerade fühlst. Aber wir wissen, wie zerbrechlich das Leben ist. Also, wie kann ich prüfen, ob meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist? Oder besser gesagt, wie kann ich prüfen, ob ich Gott wirklich vertraue? Wie kann ich prüfen, ob ich Gott wirklich vertraue? Und aus diesem Blickwinkel möchte ich mit euch Psalm 16 ansehen. Psalm 16, lasst uns noch einmal aufstehen zur Lesung von Psalm 16. Hier finden wir also Gottes irrtumsloses Wort. Ein Miktam von David. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zu Jahwe gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Jahwe ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe Jahwe, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe Jahwe alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Und darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, vor dem wir stehen, und danken dir, dass dein Wort lebendig und wirksam ist und dass es uns prüft. Bitte prüfe du unser Vertrauen und schaffe du echten Glauben und stärke du das Vertrauen in dich, in deinen Sohn, und gib uns Augen, seine Herrlichkeit zu sehen. Amen. Nehmt gern wieder Platz. Wir wollen uns jetzt diesen Psalm genauer ansehen, Psalm 16. Ich habe euch versprochen, wir prüfen unser Vertrauen auf Gott, und so schauen wir uns 5 Prüfungen an, ob du wirklich Gott vertraust. 5 Prüfungen. Und die erste Prüfung ist eine Frage: Ist Gott dein Halt? Ist Gott dein Halt? David beginnt diesen Psalm mit nur einer Bitte. Das ist ganz interessant. Wir haben nur eine Bitte in diesem Psalm. die ist sehr einfach. Bewahre mich, oh Gott. Seine einzige Bitte. Bewahre mich. Und dann untermauert er seinen Glauben an Gott. Und davon lernen wir, wie Gott sein Halt ist. An dieser Stelle möchte ich zu den Kindern sprechen. Ja, was ist ein Halt? Nun, vielleicht kennt ihr das auf dem Spielplatz. Ihr wart schon mal auf dem Spielplatz und da ist so eine Wackelbrücke oder vielleicht nur so ein dickes Seil, wo man rüber balancieren kann. Ich habe das zuletzt auch gemacht mit meinen Kindern und habe da auch Spaß als Erwachsener. So, man balanciert und dann sieht man vor sich eine Plattform oder vielleicht sogar einen Stamm. Und man denkt, ich muss nur bis dahin kommen, dann bin ich wieder sicher. Dann habe ich wieder festen Boden, dann kann ich mich wieder festhalten. Und das beschreibt, so beschreibt David Gott. Er ist mein Halt. Er ist mein Grund, auf dem ich stehe. Nun, lass uns das genauer anschauen in unserem Text. In Psalm 16 sehen wir, er sagt, er nennt hier drei verschiedene Anreden zu Gott. Die erste Anrede ist ganz einfach. O Gott, das ist ein starker Name. Gott drückt aus, er ist der Mächtige. Dann haben wir einen zweite Anrede in Vers 2, da sagt er, meine Seele, du hast zu dem Herrn, oder in Großbuchstaben ist sein Name, Jahwe, zu Jahwe geredet. Und Jahwe, das wisst ihr mittlerweile, ist sein Bündnisname. Wir können damit daran sehen, Gott ist der Treue. Er redet zu Gott als dem treuen Gott. Er ist der Starke, er ist der Treue. Und drittens sagt er in Vers 2, du bist mein Herr. Hier habt ihr Herr in kleinen Buchstaben. Das ist wirklich das Wort Herr, das hier steht. Gebieter, du bist mein Gebieter. Das ist sein Herrschername. Er ist der Souveräne, also er ist der Starke, er ist der Treue, er ist der Souveräne. Das ist für David sein Halt. Daran hält er sich fest. Und die Frage ist, kannst du das auch sagen? Kennst du diesen Gott? Davids Bitte ist sehr eindringlich. Er sagt nicht, könntest du bitte, sondern er sagt, bewahre mich! Das ist sein so eindringliche Bitte. Und schaut mal, wie er es begründet. Er sagt nicht, bewahre mich, weil ich verdiene es. Bewahre mich, weil ich so viel Gutes getan habe. Bewahre mich, weil ich doch so besonders bin für dich. Nein, er sagt, bewahre dich, mich, denn ich vertraue auf dich. Also den einzigen Grund, den David vorbringen kann, ist sein eigener Glaube. Sein eigenes Vertrauen. Und Vertrauen ist nur so stark wie der Gott, der dahinter steht. Glaube an sich ist keine Kraft. Vertrauen ist einfach ein Sich-Hängen an Gott, ein Festhalten. Und so hält er sich fest an dem Starken, an Gott. Und was bedeutet das, dieses Ich vertraue auf dich? Das ist interessant, wenn man das in den anderen Psalmen mal nachliest, da wird auch dieser Ausdruck verschieden übersetzt. Zum Beispiel, also dieselben hebräischen Worte übersetzt mit, ich suche Zuflucht in dir. Oder, ich habe Zuflucht gefunden in dir. Oder, ich berge mich bei dir. Das macht das Vertrauen schon ein bisschen anschaulicher. Und noch anschaulicher ist es, wenn wir uns erinnern, welche Bilder David für Gott gebraucht. Er sagt, ich berge mich in dir und benennt Gott eine Festung. Er sagt, ich suche Zuflucht in dir und nennt Gott den Vogel, unter dessen Flügeln er Zuflucht sucht. Haben wir diesen starken Vogel, der beschützt, oder er nennt Gott seinen Fels, sein Schild und seinen Retter. Und das müssen wir uns jetzt bewusst machen. Wenn David sagt, du bist mein Halt, meint er nicht, du bist da noch so meine Notlösung an der Seite. Wenn David sagt, ich vertraue auf dich, ich halte mich an dir fest, sagt er, ich habe keinen anderen Halt. Es gibt nichts anderes, worauf ich mich jetzt stützen kann. Versteht ihr? Es ist sein Ein und Alles. Er hat nichts anderes. Also entweder wir halten uns ganz an Gott fest oder wir haben gar keinen Halt. Entweder Gott ganz oder gar nichts. Wir sehen das auch in Vers 2. Da sagt er, meine Seele. Und auch hier spricht er so, ohne zu zögern, ohne irgendwelche Relativierung. Er sagt, du hast zu Jahwe gesagt, du bist mein Herr, du bist mein Gebieter. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Wie viel Gutes? Nichts Gutes. Da haben wir es wieder. David sagt, es gibt niemand anderen. Es gibt nichts Gutes außer dir. In anderen Worten, es gibt nichts Gutes außerhalb von Gott. Es gibt nichts Gutes über Gott hinaus. Keine Fürsorge, kein Wohlergehen, kein Glücklichsein außerhalb von Gott. Wie verstehen wir das richtig? Ich meine, nicht jeder von uns hier im Raum hat wirklich diesen Glauben an Gott. Und doch alle erleben wir doch mehr oder weniger Gutes. Ich meine, wir, weiß nicht, was bei dir für dich gut ist, du gutes Essen oder gute Unterhaltung oder gute Freunde. Muss man dafür eigentlich Gott glauben, um diese guten Dinge zu erleben? Das ist die Frage. Nun, du magst nicht an Gott glauben und trotzdem dieses Gute erleben, aber es heißt nicht, dass es dann außerhalb von Gott kommt, sondern Gott schenkt dir gute Dinge, selbst wenn du noch nicht an ihn glaubst. Aber es kommt trotzdem alles von derselben Quelle. Und David hat das verstanden. Es gibt gar nichts Gutes außerhalb von Gott. Und so sagt die Schrift auch, Gott lässt die Sonne aufgehen über jeden Menschen. Gott lässt regnen über alle Menschen. Gott gibt Nahrung allen Menschen. Gott schenkt Zeiten des Friedens über Menschen, ob sie glauben oder nicht glauben. Aber hier führt uns David zu dieser Einsicht, dass nichts Gutes außerhalb von Gott besteht. Glaubst du das? Es gibt nichts Gutes außerhalb von Gott. Und deswegen, wenn du dich an Gott festhältst, dann hast du alles Gute. Nun, ich kenne nicht deine Ängste oder deine Schwierigkeiten, aber ich weiß, dass die Lösung darin liegt, dich allein an Gott festzuhalten. Und deswegen beschäftige dich mit Gottes Güte. Zum Beispiel im Psalm 107, dass du dir mal den Psalm 107 vornimmst und diesen Psalm untersuchst nach der Güte Gottes. Also, wo wendest du dich hin bei Problemen? Wo wendest du dich hin, wenn Angriffe kommen? Wo wendest du dich hin, wenn du schlechte Nachrichten hörst? Bist du dann wie das Kind, das auf der Wackelbrücke steht und nur eins im Sinn hat? Ich muss da wieder auf die sichere Plattform. Ich balanciere auf dem Seil und ich muss zu diesem Stamm. Vertraust du Gott, dann ist er dein sicherer Halt. Die zweite Prüfung, die David uns zeigt, ist Gott deine Wahl? Ist Gott deine Wahl? Nur hier in dem Psalm denkt er auch an andere Menschen, sonst ist er wirklich so voll auf Gott konzentriert. Aber hier geht es auch um andere Menschen und diese anderen Menschen, die unterscheidet er in Gläubige und Götzendiener. Diese zwei Gruppen sieht er. Und davon lernen wir, dass Gott seine Wahl ist. Nun, was ist eine Wahl? Das könnt ihr auch leicht verstehen, ihr Kinder. Was ist eine Wahl? Zum Beispiel, wenn es darum geht, mit wem wollt ihr spielen? Mit wem spielt ihr? Also kommen andere Kinder und fragen euch, willst du mit mir spielen? Und dann musst du dich entscheiden, ja oder nein. Spielst du mit diesen Kindern oder vielleicht mit jemand anderen? Und so hatte auch David vor Augen, ich habe eine Wahl und er hat Gott gewählt. Aber wie gut, dass David nicht der Einzige war, der an Jahwe festhielt, denn wir sehen hier in Vers 3, seht ihr, dass die Heiligen, die auf Erden sind. Wer sind denn die Heiligen? Wen meint er damit? Er meint nicht irgendwelche Figuren auf Sockeln, wie in der römisch-katholischen Kirche, die erst heilig sind nach ihrem Tod. Er meint lebendige Heilige. Und wer sind diese Heiligen? Nun, schaut mal in Psalm 34. Psalm 34, also etwas weiter, sehen wir auch einen Psalm von David in einer Not geschrieben. Und dort lesen wir in Vers 10, Psalm 34, Vers 10, fürchtet Jahwe, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Was lernen wir hier über die Heiligen? Was charakterisiert sie? Sie fürchten Jahwe. Sie fürchten Jahwe. Und was heißt das eigentlich, Gott zu fürchten? Auch das war für David klar, wenn ihr mal im Psalm 19 schaut. Im Psalm 19 habt ihr diesen Psalm über Gottes Wort. Psalm 19, Vers 10, auch der Vers 10, sehen wir, wie er Gottes Wort nennt. Vers 10 sagt er nämlich, die Furcht Jahwes ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Und hier, an dieser Stelle, meint David mit der Furcht Jahwes die Schrift. Er nennt also die Bibel, die damalige Schrift, nennt er die Furcht Jahwes, weil sie Furcht produziert. Also davon lernen wir Heilige, die fürchten Gott und die zeigen das, indem sie Gottes Wort lesen und gehorchen. Und das produziert in ihnen echte Ehrfurcht vor Gott. Also, David hatte Gefallen an Heiligen, an anderen Menschen, die mit ihm Gott fürchteten und nach seinem Wort lebten. Und David sagt, an ihnen habe ich Wohlgefallen. Und er nennt sie ja noch auf eine zweite Weise. Er sagt wieder in Psalm 16, Vers 3, sie sind die Edlen, die Edlen. Also vornehme, hochrangige Leute. Und jetzt ist die Frage, meint er wirklich prominente Leute? Meint David, all seine Freunde sind Promis? Nun, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich meint er das in einem geistlichen Sinne. Seine Freunde, die auch Gott gefürchtet haben, die waren nicht unbedingt die höchsten, die hochrangigen Leute in Israel. Warum werden sie dann edel genannt? Nun, in Davids Augen waren sie die Edlen. Und das spricht auch zu mir. Ich stehe jetzt hier vor edlen Leuten. Das ist mir ein Vorrecht. Ich spreche zu solchen, die Gott fürchten. Ihr seid für mich die Prominenten in dieser Welt. Weil ihr kennt meinen Gott und ihr fürchtet ihn. Und in dem Sinne ist es so gut, dass wir nicht allein sind, sondern gemeinsam. Und das hat auch David geschätzt. Er war nicht derjenige, der gesagt hat, ich bin der Einzige, ich habe Goliath bekämpft, ich bin der Held, ich brauche niemanden. Nein, auch David hat verstanden, wir brauchen einander. Da sehen wir das neutestamentliche Prinzip von Bruderliebe. Er liebte Gott und so liebte er auch alle, die seinen Gott liebten. Aber im krassen Gegensatz dazu sehen wir in Vers 4 die Götzendiener. Ja, sie verehren andere Götter, sie verehren tote Götzen. Und David sagte ganz klar, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will nicht mal die Namen der Götter in meinen Mund nehmen. Und damit, daran sehen wir auch, wie ernst David Gottes Wort nahm. Ich schlage das mal kurz auf in 2. Mose 23, Vers 13, da heißt es: Habt sorgfältig Acht auf alles, was ich euch befohlen habe. Und die Namen der fremden Götter sollt ihr nicht erwähnen. Sie sollen gar nicht über eure Lippen kommen. Also nicht mal diese Namen aussprechen, um ihnen irgendwie Aufmerksamkeit oder Wichtigkeit zu geben. Nun, was bedeutet das für uns heute? Götzen. Was sind Götzen? Es sind nach wie vor falsche Götter. Und es gibt viele falsche Religionen. Und wir dürfen diese falschen Religionen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir dürfen nicht sagen, ja, kann man nichts machen, gibt es halt. Sondern das muss uns auch wirklich treffen, weil jede falsche Religion führt in die Verdammnis. Ist uns das bewusst? Also ja, ein falsches Schild im Straßenverkehr führt dich in die Sackgasse. Ist nicht schlimm, dann drehst du um. Aber eine falsche Religion führt dich in die Hölle. Und David, der war so ergriffen davon, der sagte, ich will nichts damit zu tun haben. Aber es gibt auch eine andere Form von Götzendienst. Und wir waren alle davon betroffen als Ungläubige, dass wir ja, das verehrt haben, was nicht Gott ist. Sagt Römer 1, die Menschen von Natur aus verehren Geschöpfe. Ja, sie verehren vielleicht irgendwelche Tiere als Götzenbilder, aber der Mensch heutzutage verehrt vor allem den Menschen. Da, wo Menschen über das Maß verehrt werden. Und wir alle kennen das aus unserem eigenen Leben, wo wir noch ungläubig waren, dass wir uns selbst verehrt haben, unserem eigenen Willen, unserem eigenen Lust gedient haben. Das ist Götzendienst. Und davon wendet sich David ab und sagt, damit will ich nichts zu tun haben und auch du musst dich entscheiden, wem du dienst. Dem Herrn oder deinem Götzen. Und das wird deutlich daran, ob du dich zu den Heiligen, zu den wiedergeborenen Christen hältst oder zu den Menschen dieser Welt. Daran siehst du ganz praktisch deine Wahl. Und daran können wir uns prüfen. Vertraust du Gott, dann ist er deine Wahl. Eine dritte Prüfungsfrage, und diese Prüfungsfragen sind gleichzeitig auch Segnungen, weil wenn wir sehen, ja, Gott ist mein Halt, dann bist du gesegnet. Wenn du eben gemerkt hast, Gott ist meine Wahl, ich habe mich für ihn entschieden, dann bist du gesegnet. Genauso mit dieser dritten Frage, ist Gott dein Erbe? Ist Gott dein Erbe? Das sehen wir in Versen 5 und 6, wo David ganz deutlich sagt, Jahwe ist mein Erbteil. Und in dieser Not schätzt David, was er hat. Er schaut, was habe ich eigentlich? Was ist wertvoll? Und er sagt, Gott ist mein Erbteil. Ja, was ist ein Erbe? Ihr Kinder, ich möchte euch wieder ansprechen. Vielleicht kennt ihr dieses Wort Erben. Zum Beispiel bei Geschwistern ist das so, dass man sagt, die älteren Geschwister, die vererben an die Jüngeren. Du bekommst vielleicht die Kleider von deinem älteren Bruder oder älteren Schwester oder bekommst Spielzeug, Schuhe. Man sagt so, das hast du geerbt von deinem Bruder, von deiner Schwester. Aber eigentlich ist es etwas Größeres, nämlich Eltern, die ihren Kindern vererben. Also was die Eltern haben, was sie an die Kinder weitergeben. Und jetzt sagt David, Gott ist mein Erbe. Wie meint er das? Nun, dafür müssen wir erstmal verstehen, was in der Geschichte Israels los war. Also damals war es eben so, dass das Volk Israel in das Land Kanaan eingezogen ist, und dort hat jeder Stamm seinen Erbteil bekommen. Und zwar durch das Los. Durch das Los. Und es gab einen Stamm, der hat kein Land bekommen. Das war der Stamm Levi. Zu Levi hat Gott gesagt, ich bin dein Erbe. Und damit sagte Gott, du hast keine Äcker in dem Sinne, sondern all deine Versorgung kommt von mir. Und damit sagt David, all meine Versorgung, all mein Besitz, das ist Gott. Und im Vers 5 sehen wir, er sagt nicht nur, Gott ist mein Erbe, sondern auch das Teil meines Bechers. Und da sagen manche, das ist so ein Becher mit einem erfrischenden Getränk. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber ich denke, es geht noch weiter. Ein erfrischendes Getränk, das ist schnell ausgetrunken, dann hast du wieder Durst. In der Bibel ist der Becher ein Begriff für das Schicksal. Zum Beispiel der Herr Jesus sagt, lass diesen Kelch, diesen Becher an mir vorübergehen zum Vater. Also David sagt, du Gott bist mein Schicksal. Du bist alles, was ich habe und wo mein Leben hingeht. All das bist du. Und dann sagt er, du sicherst mein Los. Da haben wir wieder diesen Begriff, durch das Los wurde das Land abgesteckt, und er sagte, du hältst das fest, mein Gott, was ich habe. In Vers 6 sehen wir dann dieses Bild von dem Land, da steht es, die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Und man hat damals mit Seilen, also nicht mit Metermaß oder so, oder heutzutage mit Laser das Land abgemessen, sondern mit Seillängen. Ja? So viel mal passt das Seil da lang. Und so sagt David, das, was du mir gegeben hast, das ist ein schönes Land. Das ist wunderbar. Aber damit meint er gar nicht ein echtes Land, sondern er meint ja Gott. Er sagt, du bist mir wertvoller als das beste Land. Du bist mein Erbe, du bist mein Schicksal, du bist mein Besitz. All das bist du. Und wir wissen, Gott kommt nicht allein. Ja? Gott bringt immer Segnung mit. Das haben wir ganz klar gelesen in 5. Mose. Als Gott gesagt hat, ich segne euch, dann bedeutete das Wohlergehen. Nun für uns heißt es nicht, ist nicht versprochen, ihr werdet immer gesund sein als Christen, ihr werdet immer das größte Haus haben, das schönste Land, etwas viel Besseres. In Epheser 1 heißt es doch, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in Christus. Und dieser geistliche Segen ist die Erwählung von Gott dem Vater, die Erlösung durch den Sohn, die Vergebung unserer Sünden, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und die Verherrlichung. Und wenn wir verherrlicht werden, dann werden wir einen neuen Körper haben, mit dem wir Gottes neue Welt genießen. Und somit ist es nicht nur geistlich nicht anfassbar, sondern wirklich irdisch und materiell. Nur nicht jetzt, wir müssen noch warten und uns fragen, was ist eigentlich mein Erbe, was ist mein Besitz? Was ist, wenn Gott dir dein Einkommen nimmt? Was ist, wenn Gott dir deine Familie nimmt? Was ist, wenn Gott dir deine Vorräte nimmt? Deine Versicherung? Was hast du dann noch? Kannst du dann sagen, ich habe immer noch alles? Das sagt David hier. Ich habe alles. Egal, ob ich jetzt materiell versorgt bin oder nicht. weil Gott ist mein Alles. Nun, ich bin da mit euch. Ich bin genauso geprüft und gefragt. Kann ich das sagen? Ist Gott mein Alles? Nun, was ist mit Einkommen? Was ist mit Ersparnissen? Sollen wir das jetzt wegwerfen? Ist das entweder Gott oder Versicherungen oder Ersparnisse? Nein. Der Schlüssel liegt darin, alles so zu sehen, dass es von Gott kommt. Gott schenkt dir Einkommen. Gott schenkt dir Ersparnisse oder Vorräte oder auch Versicherungen. Mach dir nur bewusst, dass die nicht halten, sondern dass das nur ein Mittel ist, wie Gott dich erhält. Und wenn das alles wegbricht, ist Gott dein Erbe. Also vertraust du Gott, dann ist er dein sicheres und unverlierbares Erbe. Und es wird noch besser. Die vierte Prüfung lautet, ist Gott dein Beistand? Ist Gott dein Beistand? Hier in Vers 7 sehen wir, jetzt lobt David Gott. Das lässt ihn ein Lob anstimmen, das ist ja ein Lied. Und er lobt Jahwe, weil er erlebt Gottes Nähe. Er ist sein Beistand. Ja, was bedeutet Beistand? Möchte ich wieder euch Kinder ansprechen. Kinder, was ist ein Beistand? Nun, vielleicht wart ihr schon mal beim Arzt und ihr wart dankbar, dass ihr nicht alleine gehen musstet, sondern dass Mama oder Papa oder beide dabei waren. Ja? Und so weiß auch David, ich bin nicht alleine, sondern Gott ist mein Beistand. Und wie zeigt sich das? Ihr seht das hier in Vers 7, da heißt es, ich lobe Jahwe, der mir Rat gegeben hat. Gott gibt ihm Rat, durch sein Wort. Gott hat geredet und es aufschreiben lassen. Und dann heißt es, auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Und hier heißt es wörtlich, mein Inneres züchtigt mich. Von daher meint er hier wahrscheinlich sein Gewissen, dass Gott also auch durch sein Gewissen redet, dass Gott selbst in der Nacht zu ihm spricht und bei ihm ist. Und dann in Vers 8 sehen wir, David sagt, ich habe Jahwe alle Zeit vor Augen. Wörtlich heißt es hier sogar, ich stelle Jahwe alle Zeit vor Augen. Also es ist eine bewusste Entscheidung, an Gott zu denken, ihn vor Augen zu haben. Und so ist Gott einmal vor ihm, nämlich da, wo du dich auf Gott konzentrierst, aber auch, er sagt, zu meiner Rechten. Die Rechte ist die starke Seite. Oder auch die Seite, die Hilfe schenkt. Wenn man sich vorstellt, man hat jetzt mit der Linken ein Schild und mit der Rechten ein Schwert, dann ist man froh, wenn auf der rechten Seite noch jemand ist, der wieder ein Schild hält und dich vor Angriffen schützt. Gott ist zu seiner Rechten und David sagt, ich wanke nicht. In anderen Worten, nichts kann ihn aus der Bahn werfen. Die Frage, wie ist das bei dir? Was kann dich aus der Bahn werfen? Passiert so leicht, oder? Ein Gerät, was nicht mehr funktioniert. Schon sind wir irgendwie nervös, haben schon wieder vor Augen, oh, ich muss wieder Geld bezahlen, muss was Neues kaufen. So leicht werden wir aus der Bahn geworfen, wegen Dingen. Dabei haben wir doch Gott bei uns, Gott, unseren Beistand. Und ich sage dir und mir, wir müssen Gott die Vorfahrt in unseren Gedanken geben, dass wir uns nicht davon aus der Bahn werfen lassen, was passiert. Und das ist auch jetzt was, wofür wir für Bernd beten können, für Ilse Maria, dass sie bewusst an Gott denken, bewusst ihn vor Augen stellen. Ob wir eine Not erleben oder ob es uns gut geht, immer an Gott denken. Von daher, ich weiß nicht, wie es dir geht, womit du einschläfst. Also was machst du vorm Einschlafen? Ja, ist man da noch bis zum Ende irgendwie beschäftigt, Nachrichten zu schreiben oder Nachrichten zu lesen oder dies und jenes, und dann macht man das Licht aus. Wenn wir klug sind, dann hören wir auf David, denken daran, Gott muss auch uns in der Nacht die Gedanken bestimmen, davon vor dem Einschlafen Gottes Wort lesen, an Gott denken, auf ihn konzentrieren. Gott ist doch unser Beistand. Aber nicht nur das. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Die fünfte Frage lautet: Ist Gott dein Leben? Ist Gott dein Leben? Wir können nicht über etwas Größeres sprechen als über Leben, etwas Wertvolleres als unser Leben. Wir haben nichts Wertvolleres als Leben. Und David blickt hier auf den Tod und er blickt mit Zuversicht auf den Tod. Und auch wir blicken jetzt auf die Tatsache, dass wir sterben müssen. David wusste das. Und die Frage ist: Ist Gott dein Leben? Auch ihr Kinder könnt das verstehen, oder? Habt ihr vielleicht schon mal ein totes Tier gesehen? Wie es da liegt, nichts mehr macht. Ja, David wusste, auch wir Menschen, wir werden genauso sterben. Wir werden genauso sterben müssen. Aber David, hier in Vers 9, er sagt: Darum freut sich mein Herz. Er freut sich. Wie kannst du dich freuen, David, wenn du weißt, dass du sterben musst? Er sagt sogar: Ich jauchze, ich frohlocke. Wie geht das? Nun, David war körperlich bedroht und seelisch bedrückt. Das ist so, wenn man bedroht wird. Aber er sagt: Ich freue mich. Warum freut sich David? Nun, der Grund, den lesen wir in Vers 10. Er spricht zu Gott: Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Wir sehen hier, er sagt es gleich zweimal. Das Totenreich ist hier mit Verwesung parallel. Er spricht über den Tod, über das Grab. Aber er sagt: Ich bin zuversichtlich. Ich weiß, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Ich gebe euch mal andere Übersetzungen. Du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen. Du wirst meine Seele nicht im Tod verlassen. Du wirst meine Seele nicht im Totenreich zurücklassen. Also in anderen Worten, David wusste, ich werde sterben. Aber er sagt: Ich werde da nicht bleiben. Wie nennt man das, wenn man zwar stirbt, aber nicht im Tod bleibt? Auferstehung. Das heißt, David hat die Hoffnung der Auferstehung. Er hoffte auf die Auferstehung, und in Vers 11 spricht er von dem Leben nach dem Tod, von dem Auferstehungsleben. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Das sind alles Beschreibungen von diesem Leben, was mit dem Tod nicht endet. Er weiß, die Beziehung zu Gott, die ist nicht mit dem Tod vorbei, sondern die überdauert den Tod. Die geht ewiglich. Ewig bin ich da, wo Gott ist, und da bin ich rundum zufrieden. Er weiß, wenn ich auch alles hier auf der Erde zurücklasse, bei Gott werde ich nicht unzufrieden sein. Bei dir ist alles in Fülle, in Zufriedenheit. David spricht von dem Weg des Lebens. Und ihr Lieben, ihr müsst den Weg des Lebens kennen. Was ist der Weg des Lebens, von dem David hier spricht? Und dieser Weg des Lebens ist kein Programm, dieser Weg des Lebens ist keine Religion, sondern eine Person, eine Person. Nun, um dahin zu kommen, diese Person kennenzulernen, schauen wir uns nochmal den Vers 10 an. Vers 10, da heißt es, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Nun, kann David das erfüllen? Kann David sagen, ich werde niemals verwesen? Nun, zur Zeit des Neuen Testaments konnte man sagen, wir kennen Davids Grab. David ist verwest. David spricht hier nicht von sich selbst. Das wird schon deutlich, wenn man diesen Psalm damals gelesen hat. Und etwas Interessantes möchte ich euch zeigen. Und zwar, wir kennen doch Psalm 22, oder? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Psalm ist sehr parallel zu Psalm 16. Es gibt in den gesamten Psalmen Davids keine andere Stelle, wo David das Wort teilen oder Teil und Los verwendet. Wenn ihr also mal Psalm 16, ich kann das in meiner Bibel hier so nebeneinander halten, Psalm 16, Vers 5 und Psalm 22, Vers 19 nebeneinander hält, seht ihr Psalm 16, Vers 5, Jahwe ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers, du sicherst mir mein Los. Und dann Psalm 22, Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Nirgendwo sonst kommen diese beiden Worte genauso vor, nur in diesen beiden Psalmen. David zeigt hier schon an, dass das miteinander zusammenhängt. Wir wissen, Psalm 22 ist eine Prophetie über den Messias, wie er am Kreuz hängt und von Gott verlassen ist. Und Psalm 16 spricht David wieder als Prophet und verheißt, dass der Messias nicht im Grab verwesen wird. Er wird sterben, aber nicht verwesen. Also sehr schnell wieder auferstehen. Nun, und deswegen ist es kein Wunder, dass Petrus in Apostelgeschichte 2 folgende Botschaft predigt. Jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte 2. Und jetzt wollen wir nochmal was prüfen, nämlich ob wir zugehört haben, ob wir etwas wiedererkennen. Apostelgeschichte 2, da predigt Petrus über die Auferstehung Jesu. Apostelgeschichte 2, Vers 25 steht, David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch nicht die Verwesung nicht gesehen hat. Seht ihr, wie Petrus das so deutlich verkündigt? Jetzt ist es erfüllt. Jetzt ist der gekommen aus der Familie Davids, der gestorben ist und der auferstanden ist, ohne zu verwesen. Und jetzt kommt eigentlich die ganze Lektion daraus, aus diesem Psalm. Das, was wir brauchen, um getrost zu sein in Leben und Tod. Das, was unser Bruder Bernd braucht, Else Maria braucht, was du brauchst, was ich brauche. David, der wartete auf seine Auferstehung, weil er wusste, dass Gott seinen Messias auferwecken wird. Das ist die ganze, ja, wie sagt man, das ist die ganze Lösung, das ist der Schlüssel, um getrost zu sein, wenn es auf den Tod zugeht. Oder wenn wir an den Tod denken, zu wissen, ich werde auferstehen, weil der Messias auferstanden ist. Der Messias, der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der wirklich Mensch wurde, geboren von einer Jungfrau, der Jungfrau Maria, der ein gerechtes Leben gelebt hat, um dann stellvertretend für Sünder am Kreuz zu sterben. Und wir wissen, er hat Psalm 22 gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich persönlich bin jetzt seit gestern der Zuversicht, dass er auch Psalm 16 gebetet hat. Dass er gebetet hat am Kreuz, diesen Psalm, wo es heißt, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen. Selbes Wort, verlassen, überlassen, selbes Wort. Also er hatte auf der einen Seite, war er verlassen von Gott, aber er wusste, ich habe die Hoffnung, dass ich nicht im Totenreich bleiben werde. Er ist der Auferstandene, er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er lebt und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt und der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, wenn du zu Jesus gekommen bist, du hast ihm deine Sünden genannt und um Vergebung gebeten, du glaubst ihm und vertraust ihm, dann vertraust du ihm im Blick auf dein Leben und den Tod. Und dann vertraust du ihm auch in Bezug auf das Jetzt. Und daher bitte ich dich, suche die Nähe zu ihm jetzt in deinem Leben. Denn das ist der Schlüssel zur Versorgung im Hier und Jetzt. Wenn wir ständig uns darum drehen, was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden wir anziehen, wie werden wir Kriegen entgehen, dann machen wir was falsch. Dann vertrauen wir nicht unserem Gott. Dann müssen wir uns sagen lassen, euer himmlischer Vater weiß das alles. Er versorgt euch. Unsere Aufgabe ist folgendes. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir rühmen dich, den Auferstandenen. Du bist der Erlöser, der tatsächlich starb. Wir können es nicht erfassen, was du erlebt hast, verlassen zu sein vom Vater, ganz allein zu sein. Aber uns tröstet, dass du schon wusstest, dass du nicht dem Totenreich überlassen wirst. Du bist der Fürst des Lebens. Und wir preisen dich, denn du bist der Sieger über den Tod. Wir bitten dich, dass du diesen Glauben schenkst, jetzt schon, ob jung oder alt, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen, um sicher zu sein, wenn wir sterben müssen. Dass der Tod dann zu der Tür wird, zu dir. Und wir bitten dich auch Ich bitte stellvertretend für meine Geschwister, dass du auch Bernds Leben erhältst und ihn uns weiter schenkst, auch seiner Frau Ilse Maria. In Jesu Namen. Amen.